Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Montagabend. Heute für morgen oder so ähnlich. Dienstag wird es ausgestrahlt, am Montag wird es aufgenommen und das ist das Tennis Daily mit dem Tennispropheten in Wien mit Andreas Thurieu. Servus Andi.
Einen schönen guten Abend oder Mahlzeit, je nachdem. Ich freue mich wieder mit dir und mit euch sozusagen über die wichtigste Hauptsache der Welt verlieren zu dürfen.
Jo, du kommst gerade vom Fernsehen, erzähl ein bisschen.
Oh, ja, ich komme gerade vom Fernsehen, ja. Also das hat jetzt nicht unmittelbar mit der Sendung zu tun, auch nicht mit dem Thema Tennis. Schon auch am Rande. Ich mache jetzt die Champions-Prinzip-Sache als TV-Format und hatte heute zu Gast in einer Aufzeichnung den Herrn Matthias Berthold. Das ist ein Ex-Skifahrer, sehr erfolgreich, Profi-Weltmeister gewesen, der dann später auch ÖSV-Cheftrainer war in der Ära Hirscher und aber auch beim DSV, da hat er sehr viel dann auch mit der Maria Höfl-Risch zu tun gehabt, mit der er jetzt Seminare hält. Und das Spannende und unsere kreuzende Gemeinsamkeit ist die, dass wir beide auf unsere alten Tage, wie man sagt, sozusagen in das Mentalthema hineingekippt sind. Und er ist jetzt der Mentalcoach, aber auch Performancecoach von Sturm Graz und das macht er sehr gut und sehr zur Zufriedenheit der Mannschaft. Für mich war das deswegen ganz wichtig, weil natürlich dieses Thema Learning from the Best immer interessanter ist. Und wer wäre authentischer als einer, der selbst Weltmeister jetzt genau zu seinem beruflichen Thema gemacht hat, nämlich die mentale Stärke, die Kraft, die da dahinter steckt und wie man sich diesbezüglich weiterentwickeln kann. Also bin ich eigentlich für heute schon zufrieden, freue mich aber jetzt auch über Tennis sprechen zu dürfen. Wie hast du dich vorbereitet?
Na, lustigerweise habe ich letzte Woche dem Matthias Berthold eine telefonische Anfrage geschickt, ob er Zeit und Lust hätte, mit mir zu reden. Und wir werden morgen am Abend reden, der Matthias Berthold und ich. Das nur nebenbei. Und ich war am Wochenende.
Dein Thema?
Ja, das verrate ich nicht. Ich war am Wochenende zu Gast bei Sturm Graz und da habe ich ihn auch gesehen. Also ich war Journalist akkreditiert und habe ihn da von der Weite ein bisschen gesehen und beobachtet. War nicht ganz sicher, ob er es überhaupt war, weil ich wusste das nicht, dass er bei Sturm agiert. Also ich werde mit ihm über ein Skithema sprechen. Aber lustig, dass jetzt alle Wege scheinen in diesem Moment zu Matthias Berthold zu führen.
Sehr, das ist hochinteressant. Ich hätte ein Rutschen legen können, aber ich hätte es auch... Nein, verhindert hätte ich es nicht. Nein, im Gegenteil. Nein. Aber ja, wirklich, es ist sehr interessant. Sehr interessant.
Ja.
Eine Fügung des Schicksals. Aber du hast mir was voraus, lieber Jens. Jetzt nehme ich die Initiative, übernehme ich. Weil wenn du mich jetzt fragen wollen würdest, was ich zu Team sage, müsste ich sagen, ich habe nachgelesen, keinen von 7 Projektbällen verwertet. Viel mehr kann ich nicht sagen, weil du hast das im Unterschied zu mir gesehen. Deswegen dein Eindruck.
Ja, erster Satz hat er sehr, sehr passiv gespielt, finde ich. Der Cecchinato hat die Vorhand getroffen. Das heißt ja immer, dass er spielt natürlich eine zauberhaft schöne Rückhand, aber mit der Vorhand hat er wirklich die Linien geputzt und hat gut gespielt. Viel aggressiver als der Dominik. Im zweiten Satz dann war es ausgeglichener und ja, die Chancen, weiß gar nicht, ob da vielleicht eine dabei war, wo man sagt, dann hätte er machen müssen, aber da hat der Cecchinato dann einfach gut gespielt und man fragt sich halt, naja, der Cecchinato, das war der erste Sieg für ihn seit August im vergangenen Jahr und ich habe mich halt gefragt, wenn man so gut Tennis spielen kann, wie der Marco Cecchinato, wie kommt's? Der hat natürlich jetzt 2 Partien jetzt da in der Qualifikation gewonnen, kommt mit ein bisschen an Selbstvertrauen in das Hauptfeld rein und der Dominik hat 2 herausragende Tweener gespielt, lustigerweise, also 2 innerhalb von 3 Ballwechseln, da hat der Cecchinato 2-mal Stopp-Lob versucht und 2-mal hat denn dann passiert, der Dominik, aber also ansonsten war es mir, ist halt schwierig. Man kann ja nicht von ihm verlangen, dass er unheimlich aggressiv spielt, wenn er dann merkt, aha, da mache ich zu viel Fehler. Also diese Balance zu finden zwischen offensivem Spiel und aber nicht zu viele Fehler machen, das ist ganz, ganz heikel. Und ich hätte schon gedacht, dass das gewinnt heute, weil wie gesagt, der Cecchinato nicht so viel gewonnen hat die letzten Wochen, aber dasselbe gilt ja auch für den Dominik und deshalb war da heute schwierig. Also ich habe ihn, fand ich, war da mal in Rom gegen Fognini, hat er mir besser gefallen.
Ja.
Mehr war es nicht. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Ja, ich kann ja auch nichts sagen, außer dass ich halt vermeine, ich weiß nicht, ob er sich überschätzt oder ich weiß nicht, warum man antritt, wenn man sozusagen nicht wirklich kompetitiv noch immer nicht ist. Nicht? Auch in puncto Konstanz, weil das ist ja jetzt kein Ruhmesblatt, wenn der Gegner dreiviertel Jahr auch kein Match gewonnen hat. Ne? Das ist das, was ich mich halt frage. Aber es muss jeder machen, wie er glaubt. Und auch jetzt in Paris. Es ist ja dann unprotected weniger, dass er haben wird mit einer Erstrundenniederlage, glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich. Würde mich wundern, aber es ist traurig, finde ich.
Naja, in Paris irgendwie, gut, kommt natürlich auf die Auslosung drauf an, haben wir dann am Donnerstag in Paris, denke ich mir halt, dass er schon, also fit ist er ja. Da denke ich mir, dass er vielleicht über dieses Best-of-Five-Format, ja, vielleicht kriegt er irgendjemanden, den es dann nicht mehr freut nach zwei Sätzen, wenn es 1-1 steht nach zwei Stunden und der Dominik immer noch herumwurstelt, nicht wurstelt, sondern wuselt wie ein junger Hirsch, was ich ihm wirklich zutraue, weil schnell ist er nach wie vor. Die Stops von Cecchinato waren wirklich, wirklich gut. An den meisten war er dran, der Dominik. Und da denke ich mir, vielleicht hilft ihm das sogar, das Best-of-Five-Format. Aber was hätte er machen sollen? Also stell dir vor, er spielt in Mauthausen, was vielleicht schlau gewesen wäre, dass er wirklich vielleicht auf den Challenger runtergeht, aber auch in Mauthausen sind ja keine Nasenbohrer herumgelaufen, sondern sehr, sehr gute Tennisspieler. Und hat ja keine Garantie gegeben, dass er dort dann drei Partien gewinnt.
Nein, das wäre auch für mich keine Alternative gewesen. Im Gegenteil, ich habe mir schon gedacht, wenn ich als so ein renommierter Weltklasse-Mann zurückkomme, dann steige ich dort wieder ein, wo ich war, oder annähernd dort. Von mir aus eben so wie jetzt bei einem 250er, aber sicher nicht darunter, weil dann auch so gewinnt wird nichts, ist die Blamage natürlich noch größer. Also das ist leider auch eine Tatsache, obwohl die natürlich alle Tennis spielen können. Für mich ist es trotzdem einfach, es ist zu früh, so blöd das klingt. Ich meine, gut, er wird nicht drei Jahre pausieren müssen, aber wenn er noch nicht kompetitiv ist, auch im Sinne einer Grundschlagsicherheit oder auch eines Willens, ja, sich so zu quälen und das war bei Jürgen Melzer der springende Punkt, natürlich auf höherem Niveau, als der immer Top 30 stand und dann der Ronny auf ihn eingeredet hat und auch der Nyström und, dass er doch einmal auf Sand, da ging es immer nur um Sand, was ihm zu fad war, dem Jürgen die Kugel 20 Mal einspielen, nicht nur einspielen, aber eben Weltklasse-Niveau hineinspielen muss und sich einen Punkt aufbauen soll. Nur ich glaube, gerade diese Fähigkeit ist jetzt Dominik irgendwie abhanden gekommen, vielleicht auch der Wille, weil ich kann nur aus dem Resümee der Spiele, also aller Spiele, die ich gesehen habe davor, sagen, da war das nicht da und da war auch nichts Zwingendes da über mehr als 10 Schläge, dass man sagt, so, jetzt kann er sich selbst darauf verlassen, dass er den Punkt über sich sozusagen erarbeitet und aufbaut. Ne? Und diese paar Schüsse, die dann kommen, die sind zwar schön und erfreulich fürs Publikum, aber da gewinnst halt dann kein Match damit. Ne?
Ich habe es schon vor der Verletzung, glaube ich, gesagt, oder es wäre in der Verletzung gesagt, dass einfach nur ganz objektiv betrachtet wäre ich, oder würde er mich anrufen und sagen, du, was soll ich machen? Dann hätte ich zu ihm gesagt, komischerweise hat er mich nicht angerufen, obwohl er, glaube ich, meine Nummer hat. Nein, er hat sie nicht. Aber dann hätte ich gesagt, pass auf, hau dich einmal zum Muratoglu für ein paar Wochen. Weißt du, dort sind lauter sehr, sehr gute Spiele. Im Moment ist der Rune gerade dort gewesen, der Medvedev ist dort, der Tsitsipas ist die ganze Zeit dort. Wenn er denn wirklich Sätze braucht und Übungssätze auch braucht mit wirklichen Weltklasse-Spielern oder zum Nadal in die Academy, da sind jetzt Rennen vielleicht jetzt nicht so viel herum, aber das, wenn ihm das wirklich fehlt, dann finde ich, dann muss er sich halt dort holen, wo es es gibt. Und bei Muratoglu, so, ich halte ihn für sehr überschätzt, aber dort als Coach, aber dort rennen diese Menschen herum und dort könnte ich mir diese Trainingspraxis holen. Meine sehr bescheidene Meinung.
Ja, das ist ein großartiger Ansatz. den ich auch vermisst habe, ja, würde ich zurückkommen, dann vor allem, wenn ich gut bin mit Rafa, mit Nole, ja, ich hätte dort Trainingswochen irgendwie eingeschoben. Die haben sich ja alle vorbereitet und die hätten sicher nichts dagegen gehabt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen von denen treffe, von denen, also bei so einem Turnier ist gleich null, ja, mit dem Protected Ranking oder halt, ja, okay, wenn ich eine Wildcard habe, kann es mal passieren, aber weißt du, mich dorthin zu orientieren und dort zu schauen, okay, wo stehe ich, natürlich, wie du sagst, auch mit anderen, und ich wäre mir auch nicht so gut gewesen, wenn ich merke, und das merke ich ja, irgendwo bin ich jetzt in einem Hamsterrad dieser Niederlagenserie drin, ich zweifle, ich habe kein Selbstvertrauen, weil woher soll es denn kommen, ja, kann ich sagen, okay, ich bin prozessorientiert, wie es so schön heißt, aber da müsste ich ein realistisches Ziel haben, ja, zu sagen, so und so. Ansonsten, die Ergebnisse sind mir egal, aber da muss ich Sparring spielen. Das kommt mir so vor, entschuldige den vielleicht blöden Vergleich. Ein Freund von mir, der ist ein intelligenter Mensch, der ist Schuldirektor, hat 1000 Schüler und 100 Lehrer unter sich, und der hat halt jetzt das Tennis wiederentdeckt, und ich tue ihm so ein bisschen guiden, wie man so sagt, ja. Und der erzählt mir und schreibt mir, er spielt dauernd Turniere. Ich weiß aber, er hat keine Zeit zu trainieren. Also ich meine, das ist, weißt du, der spielt Turniere, ärgert sich, wundert sich, dass er dann sagt, was er machen soll. Sag ich, nix. Kann ich Turniere spielen, trainieren, bis du den Level hast. Also gut, das ist ein Amateur, der ist halt ambitioniert. Da würde ich sagen, ja, wenn du verlieren willst, zahl dort weiter ein und fahr hin. Aber ich meine, denselben Effekt, entschuldige, auf Weltklasse-Niveau, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht. Tut mir leid, das ist nichts gegen Herrn Thiem persönlich. Ich sehe nur den Sinn darin nicht, weil ich muss ja ein gewisses Gespür haben, wo stehe ich. Und ich kriege das ja auch jetzt im Wochenabstand bestätigt, wo ich stehe. Und da ist kein Challenger nichts. Da kann ich sagen, ja, nicht einmal ein Zehner. Ich muss eben, und das ist nicht passiert, auch da wissen wir es ja, was ich auch nicht verstanden habe in der Vorbereitung, dass dort ernsthafte Sparrings über einen längeren Zeitraum gespielt worden wären. Da hat es nur immer geheißen, ich habe keine Matches gespielt. Warum, weiß keiner. Bin ich seit 4 Monaten handgelenksschmerzbefreit und voll einsatzfähig, aber ich habe das nicht gemacht. Und dann gehe ich auf Turniere und wundere mich sozusagen, oder halt auch nicht, dass ich dort verliere. Ist schwer nachvollziehbar.
Ja, gut, letzteres weiß ich nicht, was weiß man schon, wie lange er schon wirklich gesund ist, aber das ist halt nur meine bescheidene Vorstellung, dass ich mir denke, naja, es gäbe Möglichkeiten, wo diese Sparrings möglich wären. Ja. Und er versteht sich ja mit dem Rafa bestens, angeblich. Eben. Ja. Und mit Muratoglu, da hat er was gut bei dem.
Genau. Ja, also. Richtig. Genau. Oder auch, ich meine, das ist ja auch nicht aus der Welt, vielleicht ist er für uns zwar kein Sympathieträger, aber man muss sagen, das kommt ja nicht von ungefähr. Dass jetzt jeder schon fast, der manchmal wenig traf, zum Herrn Muratoglu ging. Man muss ihn ja nicht gleich als Trainer nehmen, aber Trainingswochen dort einschieben, genauso wie du sagst, das wäre fantastisch, eben auch mit Sparring-Charakter. Und wenn der dir dann Tipps gibt, vielleicht ist ja was dabei, was du brauchen kannst.
Ne? Ja, oder nach Monte Carlo einfach, wo eh alle sind, wo der Wawrinka ist, wo der Zverev ist, wo der Djokovic auch ist. Ja. Wenigstens nochmal für 3 Wochen. Na gut, aber das ist einfach in den Nebel reingestochert von mir, der ich keine Ahnung habe. Wir machen eine Pause. Und apropos Novak Djokovic, da letzte Woche in Rom hat der große Meister zurückgeschlagen.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Jo. Der Tennisprophet in Wien, hat sich wahrscheinlich letzte Woche ungefähr gleich viel Tennis angeschaut wie ich. Das weiß ich nicht, weil ich habe nämlich auch die Frauen relativ ausführlich angeschaut. Andi, wo magst du anfangen? Ich habe nicht geglaubt, ich habe nicht geglaubt, wie der Djokovic gegen Alejandro Davidovic Fokina, dein neuer Lieblingsspieler, wie er gegen den verloren hat in Monte Carlo, und wie dann manche gesagt haben, der hat keine Chance auf die French Open. Da habe ich zu keinem Zeitpunkt geglaubt. Ich glaube, der hat so einen Biss und so einen Hass und Hunger auch noch, nach dem, was da in Australien passiert ist. Ich glaube, der möchte alle auffressen bei den French Open, und ich zweifle mittlerweile nur noch zu 5% daran, dass ihm das gelingen wird. Jetzt du.
Naja, da waren jetzt eine Stellungnahme von dir, ja, die ich unterschreibe. Ich habe schon ein bisschen gezweifelt, aber die Eingangsfrage war, habe ich gleich viel Tennis gesehen? Habe ich natürlich Damen-Tennis ist ja auch Tennis, weil du hast gesagt, du hast Damen gesehen.
Also naja, das Problem beim Frauentennis ist ja, dass man nicht mehr weiß, wo man sieht, wenn man nicht weiß, wo man sieht. Außer du hast den guten Satellitenzugang, aber es kommt ja nur mal auf den Tennis-Channel im Stream.
Das meinst du.
Okay. Ja, also es ist gar nicht so einfach zu finden.
Ja, jetzt habe ich es verstanden, okay. Ja, nein, also ich war mehrheitlich bei den Herren zu Hause. Ich möchte ein bisschen chronologischer vorgehen. Also apropos Comeback, mich hat beeindruckt der Herr Wawrinka, der auch noch nicht glänzt, aber wo doch jetzt einiges zusammenläuft, nämlich der Effekt, den sich der Herr Thiem erhofft und auch seine Fans natürlich und ich auch, dass er halt einmal Partien gewinnt. Ja, wurscht wie noch, aber dass er dann auch brilliert in der ersten, so auch aus der Not heraus, lasst mit so ein paar schönen, weichen Backhand-Slice, fast Half-Volley an der Grundlinie, so wie der Lendl das früher gemacht hat, bei Passierschlägen. Also da waren schon Gusto-Stückchen auch dabei, mich hat das sehr gefreut. Auch wenn er dann die Watschen gekriegt hat, nach 2 Siegen gegen Herrn Djokovic, über den wir jetzt sprechen können. Aber wenn ich die andere Frage oder dein Statement da ein bisschen sehe, ich nicht ganz so. Also ich war schon verunsichert, noch nicht gegen den Davidovic, aber von Belgrad, also eher bei Belgrad auch, da hat er mich nicht trotz des Finales, oder hat er es gewonnen? Ich weiß
gar nicht. Er hat gegen Rublev verloren in 3 Sätzen.
Ja, genau. Der jetzt wiederum dort in der ersten Runde gestolpert ist, das war für mich die Überraschung in Rom. Aber jetzt, um bei Djokovic zu bleiben, ich habe mir schon gedacht, der wird in Form kommen. Man kann ja nichts erwarten, wenn du da anschaust, was hat der, was ist der Rekord jetzt? Ich glaube 24-10 oder wie? Oder 14-10, 14 Siege, 10 Niederlagen, das ist jetzt sehr wenig gespielt.
Zehn Niederlagen hat er noch nicht. Also so, er hat verloren in Dubai, er hat verloren in Monte Carlo, er hat verloren in Belgrad und in Madrid. 4 zu 4.
Ja, 20 zu 4. Aber noch nicht allzu viele Matches. Ich habe jetzt die falsche Statistik. Ich habe die Finalstatistik. Winner und vermeidbare, das war 24-10, glaube ich, oder 24-4. Wurscht. 24-14. Aber was ich sagen wollte, also mir war schon klar, dass das nach oben gehen wird, dass der aber jetzt so punktgenau sozusagen in Form kommt, ja, ohne da wirklich vielleicht, naja gut, andererseits muss man sagen, wenn viel schwierigere Gegner, wen soll er kriegen, dem vorher gefährlich werden wird können, aber bei dem, wie das Spiel dann so zusammenkommt, auch dieser, ich glaube, da ist prinzipiell die Konfidenz, das ist der Schlüssel und die hat er jetzt wieder, ja, die hat er schon gehabt, als er sie eigentlich noch nicht haben hätte dürfen. Und da ist er eben auch ein Meister, mehr an sich zu glauben, als es wahrscheinlich die eigene Fähigkeit im Moment gerade zulässt. Ja? Ich will nicht sagen, sich zu überschätzen, aber das ist dann so, der zieht was aus dem Köcher, was du nicht mehr glaubst, wendet Partien irgendwie so, wo du denkst, das hin und her. Gut verliert er gegen einen Alcaraz, der jetzt überhaupt der Beste ist, meiner Ansicht nach, oder war bis vor letzte Wochen. Und das ist natürlich, ja, das hätte er auch gewinnen können mit ein bisschen, haben wir schon gesagt, aber da war schon klar und jetzt keinen Satz abzugeben in Rom, das ist halt schon groß. Und natürlich ist aber da auch ein Effekt, wo er immer gut gespielt hat und das war eben in Rom. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe seinen ersten Sieg dort gesehen, eben gegen den Wawrinka im Finale. Da waren es beide noch sehr, sehr jung, ich glaube 2-7 muss gewesen sein. Auf jeden Fall nicht später als 2-10, das weiß ich ganz genau. Oder gewonnen in Rom und jeder sagt, was ist das für ein Finale da? Novak, das Djokovic ging. Also, das war irgendwie niemandem recht. Der Rafa war, glaube ich, da verletzt oder hat rausgezogen oder irgendwo da früh verloren, so ähnlich wie diesmal. Und ja, das war keiner happy mit dem Finale und jetzt schau, wo der steht. Ne? Aber für ihn ist es ein Turnier, wo er immer, das wollte ich sagen, da hat immer gut gespielt eigentlich. Und diesmal war es auch kein Nachteil, diese Night Session gespielt haben zu müssen, weil er ja im Semi nicht viel Zeit verbraucht hat. Und im Endspiel war der erste Satz, das war also, ich glaube, besser kann man nicht spielen. Gut, der Tsitsipas hat nicht alles getroffen, vielleicht auch strategisch nicht so klug agiert, dann ist ihm mehr aufgegangen im zweiten, aber auch da, das sozusagen, da war er ja, glaube ich, Break vor schon.
Ja, oder bei 5-3 hat er auf den Satz serviert.
Genau, richtig, ja, genau. Und das dann halt wieder irgendwie zu drehen und zu wenden, das war schon wieder klasse, finde ich. Ja. Also da, für den ist dieser Aufbau fantastisch und der ist jetzt für mich trotzdem noch zu favorisieren. Jetzt, weiß ich nicht, soll ich schon sagen, was ich vom Alcaraz in Paris erwarten werde oder noch nicht?
Na, sag zuerst was zum Nadal, der gegen Schapovalov ja, nicht schön rausgehumpelt genau. ist. Ja, also Mitte zweiten Satzes hätte ich gedacht, okay, ist zwar lästig, der Schapovalov, aber Nadal kann es nicht verlieren. Jetzt glaube ich nicht mehr dran, dass der Nadal die French Open gewinnen kann. Ich habe vorher schon gezweifelt, aber jetzt halte ich es für fast ausgeschlossen.
Ja, das war komisch nicht. Ich meine, es war eine seltsame Partie bis zum Zeitpunkt des offensichtlichen Handicaps. Ich glaube, irgendwie im zweiten Satz. Und das war ja dermaßen glatt, zu glatt für mich eigentlich. Und natürlich hat dann der Schapovalov, der Rafa hat selber gesagt, er will, und das ist einer, der nie Entschuldigungen sucht und sagt, er will jetzt nicht die Leistung schmälern, von der hat das verdient und hat gewonnen. Mehr kann man nicht sagen, außer dass er eben ein Spieler ist, der mit einer Verletzung zu leben hat, die jetzt doch anscheinend nicht wegzuoperieren war, wenn es denn dasselbe ist, ich glaube schon. Dann war es schade, weil die lange Pause, jeder glaubt, jetzt ist er dieses Leid los, aber wenn es das nicht ist, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Und natürlich, der ist 36, spielt eigentlich dafür immer noch fantastisch, aber verliert halt dann. Ja? Und jetzt kann man nur mehr warten oder jetzt kann man nur mehr hoffen und beten, dass sich das ausgeht. Vielleicht mit diesen Pausen, aber die Tatsache, dass dort eben auf 3 Gewinnsätze geht, auch wenn das über 2 Wochen geht, das sehe ich auch nicht positiv, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, was man da machen kann und wie sehr ihn das im Moment handicapt oder ob da was Spezielles passiert ist. Das hast du vielleicht besser gesehen.
Nein, das nicht gesehen. Irgendwie hat es keinen Anlass gegeben, aber dann hat ihm der Marcel Meinert auch gesagt auf Sky, naja, irgendwie geht der unrund und dieses unrunde Gehen ist dann immer unrunder geworden und am Ende ist halt ausgekatscht. Und ich glaube halt, was in Paris noch dazukommt, Nadal ist jetzt in der Weltrangliste auf 5 und ich glaube nicht, dass in Roland Garros dann eben nicht nach der Weltrangliste gesetzt wird, sondern ich glaube, es wird nach der Weltrangliste gesetzt. Das heißt, wenn er nicht gerade auf dem Medvedev-Ast ist, dann kommt er schon im Viertelfinale entweder gegen Djokovic, was das Schlimmste wäre für ihn, Zverev oder Tsitsipas dran. Tsitsipas traue ich ihm zu und Zverev traue ich ihm schon nicht mehr zu und Djokovic traue ich ihm schon gar nicht mehr zu. Und dann hätte er also noch zusätzlich einen schwierigeren Weg.
Naja, also du hast recht, die können natürlich willkürlich setzen, aber ich weiß nicht, ob sie sich nicht doch an die Vorgabe halten. 6 Wochen vorher war er noch Nummer 4.
Nein, aber das ist ja wurscht. Das ist auch vorhin, das Protected Ranking hilft dem Dominik ja auch nicht beim Setzen, sondern das hilft ihm ja nur, ins Turnier reinzukommen, weil der Dominik ist ja jetzt natürlich nicht auf 6 gesetzt in Roland Garros.
Ja. Na gut, beim Rafa 4 oder 5 ist nicht ganz wurscht, aber relativ. Für mich ist, also die Frage ist, wann er so ermaßen hat wie der Zverev in den letzten Turnieren, ja. Dass also Alcaraz bzw. Djokovic auf der anderen Hälfte wären, dann, aber ich sehe ihn auch nicht gegen, wird eine Frage seiner eigenen Fitness sein, bis es soweit ist, ja. Dass er ins Viertelfinale kommt. Ja, beim Alcaraz sehe ich das schon. Also das würde mich sehr wundern, wenn der nicht ins Viertelfinale kommt. Warum? Da sagen viele, okay, best of 5 und aber körperlich. Sage ich körperlich, schaut euch an, wie schaut der jetzt aus? Der ist jetzt ein Bär à la Rafa, wo sich alle auch bei ihm wundern, wie geht das in der kurzen Zeit? Und schaut euch denselben Menschen an, der damals halt noch 18 war, vor ein paar Monaten oder vor einem halben Jahr beim US Open, der dort eingeht, der war Spindeltür. Und auf einmal hat er einen Bizeps und auch sonst seltsame, wie sagt man, Akne im Gesicht, die auch von was anderem kommen könnte. Ja, also das sind schon auch alles Überlegungen. Auf jeden Fall, was ich sagen will, um das positiv zu sehen, er hat sich in kürzester Zeit einen Fitnesslevel erarbeitet, der für mich wiederum darauf hindeutet, dass ihm das nicht zu viel sein wird, diese möglichen Schlachten, die es dort geben wird, bis zum letzten Ballwechsel. Und ich sehe den mindestens im Viertelfinale, den Alcaraz.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich werde an diesem Freitag hinfahren. Los geht's am Sonntag. Ich werde die ganzen 2 Wochen hoffentlich in Roland Garros sein. Und das wird ein schönes Turnier werden, glaube ich, mit einem Sieger Novak Djokovic. Und ich glaube, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, der Einzige, der ihn schlagen kann, ist der Zverev. Wenn dem Zverev sein Spiel, wenn er sich spürt und wenn er hat halt ein Best-of-Five-Spielen dann natürlich noch öfter seine Hänger, was einen Aufschlag angeht, und die darf er sich nicht gönnen. Aber wenn das Zverev mal durchaufschlagen würde gegen Djokovic, dann kann er ihn schlagen, glaube ich, auch Best of Five. Und was ich beim Zverev nicht verstehe, ich habe sehr genau hingeschaut, aber irgendwie habe ich es nicht gesehen. Jetzt ist der Papa wieder da Und der Brugero ist nicht mehr da. Also ich habe zumindest den Brugero in Rom nicht gesehen. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Aber kaum ist der Papa wieder da, ist der Brugero weg. Also das ist mir... Also ich hoffe, ich habe ihn nicht übersehen. Aber also ist er dir aufgefallen, der Serchi?
Nein. Also da habe ich jetzt nichts. Ich bilde mir ein, ich habe ihn dort gesehen. Auf
der Achso, na ja, gut, dann habe ich was falsch interpretiert.
In einer Anfangspartie, ja. Dann da hat kam er dann weiter und die ganzen Gegner haben mich nicht interessiert. Das habe ich mir auch selten angegeben, weil man doch die muss er eh schlagen. Ja? Der Herr Zverev jetzt. Zverev, Tsitsipas, da habe ich ihn auch nicht gesehen, das stimmt. Aber davor, glaube ich, habe ich gesehen, oder ist das schon letzte Woche? Das ist eben jetzt auch nicht ganz.
Okay, wir stochern, ne, bitte. Ein Wort noch.
Wo ich nicht mit dir d'accord gehe, ist die Einschätzung, dass der vor allem auf Sand nicht, dass er den Djokovic irgendwie nur schlagen kann. Schon gar nicht in Paris, glaube ich. Nicht gut gespielt hat und in den Vorhinein hat für mich, ich weiß nicht, ob er schon einmal im Semifinale war in Paris.
Ja, letztes Jahr.
Gut, war es letztes Jahr und ansonsten waren die Viertelfinale an einer Hand, glaube ich, abzuzählen. Also es war für mich zu wenig über die Jahre und ich glaube auch nicht, dass das eins seiner Lieblingsturniere ist. Und es wird aufgrund der Setzung erst im Semi sein können. Ich weiß nicht, ob der so weit kommt. Ich bin ihm jetzt nichts Böses, aber so berauschend war das nicht, was er für mich abgeliefert hat. Und ich finde, er müsste jetzt eigentlich diesen Alcaraz-Level haben. Das hätte ich wieder einmal prophezeit nach Abschluss des letzten Jahres mit dieser super Hallenvorstellung, auch gerade in Wien, wo wir selber dabei waren, aber dann natürlich auch in beim jetzt hätte ich fast gesagt in London, wo es nicht war, aber halt
Turin.
Der Saisonabschluss.
In Turin.
Ja, genau. In Turin. Und da habe ich mir gedacht, okay, wurscht, also der wird da jetzt das nächste Jahr im Stile des Alcaraz dominieren, ist nicht so. Und ich glaube, er ist auch noch immer nicht auf diesem Level. Ansonsten, vielleicht wissen wir etwas noch nicht im Punkto Bugera. Wundern würde es mich auch nicht, weil da war ja auch der Ferreira oder waren andere Coaches sehr kurz immer. Und wie du richtig sagst, ist dann wieder der Herr Papa zu Werke geschritten, aber auch der Herr Bruder, der ja jetzt, wie man hört, irgendeiner muss den Herrn Becker ersetzen, das tun wir auf Eurosport.
Genau, also Mischa Zverev wird, die Sendung heißt dann nicht mehr Matchball Becker, sondern nur mehr Matchball, aber er wird den Experten gemeinsam mit Matthias Stach geben für die Hauptpartien. Barbara Rittner wird wieder dabei sein und alles wird gut, auch bei Eurosport. Ja, ein Wort noch zu den Frauen, vielleicht gerne auch mehr. Was ist dein Eindruck gewesen von dieser Woche, auch wenn du mehr von den Männern gesehen hast?
Naja, also ich muss immer sagen, ich weiß nicht, es ist Swiatek. Also Swiatek, wie sie angeblich heißt, ist natürlich jetzt auf einmal, wirkt unschlagbar. Ja? Das ist für mich überraschend gekommen, zumal so, es wäre ja ein Stein vom Herzen gefallen, dass die Frau Barty quasi ohne weitere Kämpfe die Position überlässt. Aber sie hat es auch dann dementsprechend ausgefüllt. Das hat mich auch überrascht, weil war sie natürlich im Blickpunkt und es ist sie, die es zu schlagen gilt. Und die hat da sehr souverän ihren Titel verteidigt. Also muss ich sagen, Hut ab. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten hast du sicherlich mehr gesehen. Deswegen jetzt wieder die Retourfrage. Was ist dir sonst noch aufgefallen? Was hat bei mir immer, ich warte immer, dass ich irgendwie vielleicht auch aus Sentimentalität die Frau Azarenka nochmal da in Richtung, zumindest mit einer Turnierleistung so weit in den Blickpunkt rückt, dass man sagen kann, die hätte wieder irgendeine realistische Chance, all along auf Top 10 zu kommen. Aber immer, wenn ich mir das wünsche, passiert es nicht.
Naja, bei der Azarenka darf man nicht vergessen, die war ja 2020 noch im Finale von den US Open, ist ja gar nicht so lang her, wo sie dann schon Top 10 Level gehabt hat, aber bei der erwarte ich mir gar nichts. Was mir bei der Swiatek unfassbar gut gefällt, ist die Beinarbeit. Die steht bei jedem Ball richtig. Und wenn sie merkt, das ist ja die alte Björn-Borg-Schule. Wer sich jetzt anschaut, die alten Borg-Matches, wenn der gemerkt hat, an einem Ball komme ich nicht mehr ran, dann hat er einfach durchlassen und so Kräfte gespart. Und ich finde, ein bisschen so spielt die Swiatek dann auch. Wenn ihr die Sabalenka dann die Rückhand inside-in einig haut, so richtig, dann sagt sie, okay, das kann sie einmal, aber dreimal kann sie es nicht. Lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, weiß sie, gewinnt das Spiel, hat jetzt die letzten 4 Sätze gegen Sabalenka, Finale Stuttgart und Halbfinale Rom, jeweils 6-2 gewonnen, gewinnt im Finale wieder 6-2. Und das, was fehlt, finde ich, bei den Frauen, du hast die Barty angesprochen, so jemand fällt. Jemand, der auch gegen die Schwandig auf den Platz geht und sich denkt, ich kann gewinnen. Weil im Moment, glaube ich, gibt es da niemanden, der das von sich selbst annimmt. Und was halt schon enttäuschend ist, ich weiß, sowas darf man nicht sagen, ich sage es trotzdem, wenn man sich diesen Halbfinal-Samstag angeschaut hat. Erstes Halbfinale ist Świątek gegen Sabalenka. So, Sabalenka Nummer 3 der Welt. Świątek hat 26 Matches bis dorthin gewonnen. Das Stadion ist wohlwollend, nicht einmal zur Hälfte voll. Gut, dann kommt Zverev gegen Tsitsipas, Stadion bummvoll. Dann zweites Halbfinale, Jabeur gegen, was die Sakkari, kann mich gar nicht erinnern, ich glaube Sakkari war es. Wo Jabeur, nee, war nicht das Sakkari, ist wurscht, jedenfalls das zweite, so kurzzeitig ist mein Gedächtnis, aber das zweite Halbfinale eben mit Ange Jabeur, das ihr dann gewinnt und das Stadion ist nicht einmal zu einem Fünftel voll. Night Session, Djokovic gegen Rüd, das Stadion ist wieder voll. Also bei aller Liebe, aber irgendwas funktioniert nicht im Frauentennis. Und die letzte, die ihr Stadion hat füllen können, weltweit, war Serena Williams, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und, das wahrscheinlich nur im Zusammenspiel mit der Sharapova, die sie zwar immer paniert hat, aber das war wenigstens ein lässiges Duell. Und da fehlt halt so viel bei den Frauen im Moment. Die können ja alle lässig Tennis spielen, aber auch die Świątek, die Charisma ist zero. Leider.
Das ist ein gutes Stichwort, ja. Das ist ein gutes, und auch die Typen und polarisierende Spielerinnen, ja. Und mir geht es auch in diese Richtung beim Herrentennis, wenn die Großen einmal nicht mehr sind, wen hast du da, der dich wirklich fasziniert? Das ist ein Kyrgios, der halt spielt wahnsinnig frei und dann auch nur manchmal gut. Und ansonsten Tsitsipas, ja, aber dass ich jetzt jede Woche wegen einem Tsitsipas, also der Alcaraz, ja, wird schon noch ein Typ werden, aber nicht von diesem Charisma. Das ist ein ganz interessanter
Punkt. Das muss erwachsen.
Genau, das ist auch ein Punkt. Natürlich ist das jetzt super, wenn der jetzt als kommender Junge kann er nur gewinnen. Nur vom Typ allein her muss ich auch sagen, er gibt sich halt immer und feiert sich an, exaltiert und so weiter, vor allem in Spanien. Ist das ein Selbstläufer, aber ansonsten, wo ist der Typ dabei, ja? Der unverwechselbar, ja? Und das ist halt schon was. Mit dem Charisma kannst du nicht kaufen, es kann entstehen dann noch in weiterer Folge. Aber das ist ein ganz, ganz interessantes Thema und ich glaube auch, dass dahingehend das Damen-Tennis jetzt, nämlich die ganze Tour, ein bisschen ein Problem hat. Also nicht erst seit diesem Williams-Rücktritt, aber irgendwie auch schon vorher, ich weiß nicht. Da haben sie immer gejammert, diese Siegesserien und wie fad das nicht ist. Aber andererseits, ja, jetzt kannst du fast würfeln. Im Moment nicht aufgrund der Świątek, aber die kann ja auch wieder mal einen Hänger haben und dann gewinnt wieder in der X-beliebige, sage ich jetzt einmal so frech dahin, was Großes und keiner weiß warum. Sie selber vielleicht auch nicht.
Sophia Kennen fällt mir da ein, Australian Open.
Ja,
Siegerin, genau. Zum Beispiel. Jetzt ist mir wieder eingefallen, gegen wen die Ange Jabeur im Halbfinale gespielt hat, nämlich Daria Kasatkina, auch länger dabei, aber das verkauft halt keine Tickets. Und das ist halt die Frage bei den Männern. Aber es muss erwachsen, aber ich finde schon, dass etwas wie Zverev gegen Tsitsipas, die sich jetzt in 3000ern hintereinander im Halbfinale gegenübergestanden sind, sowas schaut man sich schon gern an, weil die auch sehr unterschiedlich spielen, die zwei. Und da kann schon, da bin ich ein bisschen zuversichtlicher als bei den Frauen, weil, also die Ashley Barty, der habe ich sehr, sehr gern beim Tennisspielen zugeschaut, aber es ist auch jetzt niemand so, der die Leute aufgeregt hat. Also die Serena hat niemand kalt gelassen. Mich zu 90% im positiven Sinne, weil ich ihr immer gern zugeschaut habe, weil ich mit ihr wirklich mitgehalten habe. Dann ein paar Mal, also die Geschichte da 2018 gegen die Osaka, das war natürlich Wahnsinn, ja, auch wie sie sich danach verhalten hat, aber trotzdem, da haben die Leute hingeschaut und jetzt in Rom, schwierig. Schwierig.
Ja. Und wenn du Kennen erwähnst, das war, jetzt passt es vielleicht gerade, weil der Song Contest gerade war, also eine One-Hit-Wonder-Geschichte aller des Ensembles der Ukraine. Wir wissen schon, warum die dort gewonnen haben und gewinnen mussten. Oder für mich war es jedenfalls keine Frage, aber ob das die beste Leistung war und ob da Hits folgen werden, das wird vielleicht ein Kennen-Schicksal in der Musik sein. Vielleicht war der Vergleich jetzt auch schlecht, aber ich glaube, du weißt, was ich grundsätzlich damit gemeint habe.
Ja, Also die kennen natürlich jetzt auch danach öfter verletzt gewesen. Hat dann, das muss man auch zugute halten, ist bei den French Open ins Finale gekommen 2020, um dort gegen eben jene Iga Świątek zu verlieren. Schwierig, aber auch das werde ich mir aus der Nähe anschauen. Ich freue mich schon sehr auf Paris. Kurze Pause und dann küren wir noch unsere Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
So, der Tennisprophet in Wien ist vorbereitet wie nur was. Ja, wie was eigentlich, Andi, wie was? Wie bist du vorbereitet? Wem hättest du auf deinem Zettel?
Also meine Vorbereitung hätte stichhaltiger sein können. Ja, ich bitte um Vergebung. Aber danke, dass du mich herausgerissen hast, sowohl mit der Teamparty als auch jetzt mit deiner Schilderung der Damen, ja, übergeordnet. Ich möchte eines bitten, also ich sage jetzt meine Mitarbeiterin der Woche in dem Fall und danach möchte ich aber, weil man ja dann sieht, was für Wesen wir sind oder sein werden, möchte ich doch dann noch einen Tipp von dir hören und ich sage vielleicht auch noch an in Richtung Paris. Ja. Und der Aktualität geschuldet übrigens, es ist schon ein Novak weniger, nicht der Djokovic, sondern unser Dennis Novak, der in der Qualifikation erste Runde heute verloren hat.
Lorenzo Giustino. Ofner hat gewonnen, ja, gegen Jay Clark.
Und Rodionov kommt erst dran.
Spielt morgen gegen, also am heutigen Dienstag, gegen Maxi Matera.
Ja, der ist übrigens sehr, sehr nett. Ich habe ihn persönlich noch nicht gekannt. Der Herr Rodionov ist sehr, sehr nett.
Ja, der Maxi ist auch, den Maxi kenne ich ein kleines bisschen, Maxi ist auch sehr, sehr nett. Ja. Das Einzige, was bei Maxi immer wieder verstörend ist, was ich immer wieder gern vergesse, ist, dass er Anhänger der TSG Hoffenheim 1899 ist. Und gut vor ihm, aber er hat mir das auch schon, glaube ich, dreimal erklärt, wie es so gekommen ist. Es ist halt so gekommen, aber es erwartet man nicht von einem Franken. Gut, also, aber Mitarbeiterin nicht, der Woche.
Er ist nicht ein Mitarbeiter der Woche.
Der Maxi also nicht, soll ich fang an, bitte.
Ja. Gut, also es ist überraschenderweise die Frau Świątek, die dort ihren Titel verteidigt hat in einer Deutlichkeit. Auch im Finale gegen die Jabeur, das haben wir jetzt noch nicht so ausführlich besprochen, aber die hat mir dann schon leid getan, weil ich auch ein zu Unrecht, aber ich habe ein ausgeglicheneres Spiel von Haus aus erwartet, als es dann gewesen ist. Wer ist für dich, bleibt nur mehr der Joker, oder? Oder täusche ich mich gewaltig?
Nur täusche ich gewaltig, weil es leider nicht ganz geklappt hat, aber es hat einen Matchball gegeben. Und zwar den Matchball für John Isner gemeinsam mit Diego Schwartzmann gegen Nikola Mektic und Mate Pavic. Und es wäre so unfassbar gewesen, dass der Isner Indian Wells gemeinsam mit dem Sock gewinnt, dass er Miami gemeinsam mit dem Hurkacz gewinnt und dass er dann in Rom auch noch die Italian Open gemeinsam mit dem Schwartzmann gewinnt. Ich hätte es unfassbar gefeiert, aber trotzdem, ja, der Isner ist mir, niemand könnte mir politisch ferner stehen als der Isner. Aber irgendwie taugt mir das, dass er mit so vielen verschiedenen Partnern in diesem Jahr so gut spielt. Und der Schwartzmann, nicht vergessen bitte, obwohl er nicht besonders groß gewachsen ist, aber Diego Schwartzmann, ein sehr guter Doppelspieler. Und mein Mitarbeiter der Woche, ich glaube, ich habe ihn in diesem Jahr sogar schon mal gehabt, ist, obwohl es nicht geklappt hat, ist John Isner, hat jetzt 2600 Punkte als Einzeldoppelspieler nur in diesen 3000er Turnieren gemacht, hilft ihm aber nichts. Weil um sich fürs Masters zu qualifizieren, braucht er ja, um sich fürs Masters zu qualifizieren, braucht er ja immer den gleichen Partner. Und da ist er, glaube ich, mit dem Hurkacz, ja, schaut es ganz gut aus mit dem Hurkacz, aber da müsste er halt öfter mit dem Hurkacz spielen.
Ja, aber vielleicht wird er jetzt zur Verblüffung aller mit einem dritten spielen und wieder gut spielen. Da nutzt ihm das schon gar nichts. Aber ich kann nicht nachvollziehen, für mich ist er ein Riesenbaby geblieben, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Und ich mochte den immer irgendwie. Er tat mir auch leid, weil man gedacht hat, so ein an sich geborener Basketballer, der sich im Tennis versucht hat, es dafür eh weit gebracht. Und hat, also ich habe das immer mit einem Augenzwinkern und seine Kur, dass der Trump und so, mich interessiert das nicht so. Jeder denken, was glauben, was er will. Ich habe das auch schon gesagt, ich habe auch dem Djokovic das Recht eingeräumt, das zu tun, obwohl alle gesagt haben, ich bin jetzt ein Impfverweigerer, bin ich so nicht, aber der soll sich halt äußern, wie er glaubt. Also ich mache das jetzt nicht an politischen Dingen rundherum fest. Aber so, der war eigentlich immer lustig. Aber jetzt könnte man ja eine Rechenaufgabe stellen. Die kann man auch nachrechnen bis zum nächsten Mal. Wenn man die Größen addiert vom Schwarzmann und vom Isner, ist es dann höher als Mektic und Pavic? Das wäre eine Rechenaufgabe für nächstes Mal. Weil wenn nein, haben sie zu Recht verloren. Das war jetzt ganz gescheit von mir, ich weiß.
Ja, schöne Rechenaufgabe. Schreibt uns bitte, steipers@sportradio 360. Paris wolltest du wissen.
Ja, was steht da, was kann man sich erschreiben, wenn man gewinnt? Nix, oder? Es wird viele geben, das wissen.
Naja, das müssen wir jetzt schon ein bisschen weiter ausbreiten. Also nicht nur auf die Sieger, sondern auch auf die, also wer beide Finali richtig vorhersagt, mit einer Mail an steilpass@sportradio 360, mit den Finalausgehen, also nicht aufs Game genau, aber wer halt gewinnt. Also wir brauchen Sieger und Finalist in beiden Wettbewerben. Und dann
schwierig, ja.
Ja, dann würde ich gerne hören, dann lobe ich aus einen Sportradio 360 Pulli, wenn das irgendjemand. Und wenn es mehrere sind, dann muss ich halt unter denen, die da sind, müssen wir losen, aber das lobe ich aus. Auf wem?
Das ist großartig. Das ist großartig. Ich habe eher getippt, du würdest Mozartkugeln oder Almdudler oder Mannerschnitten irgendwie so.
Nein, eher Schwedenbomben. Eher Schwedenbomben.
Für mich, ja, danke.
Und oder es gibt von Suchard diese unglaubliche Rum-Kokos-Schokolade, die fantastisch ist. Also die ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Ja, was würdest du sagen?
Ja, naja, jetzt fangen wir bei den Damen an.
Ja.
Ja, ich sage jetzt einmal Swiatek, glaube ich. Und Djokovic, das ist eh ganz einfach eigentlich.
Die Sieger habe ich auch. Mich interessieren die Finalisten.
Die Finalisten. Jetzt wird es gefinkelt. Der unterlegene Finalist wird sein, oder die Finalistin.
Ja, wer ja, beide.
Wenn ich jetzt sage, Chapeur, ich glaube, es wird eine sein, die mit der man nicht rechnen kann, konnte, und die wird dann overwhelmed sein, weil sie das noch nie erlebt haben wird. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, Frubitova, ist es vertrottelt. Ja, vielleicht, ich sage jetzt Kvitova aus dem Bauch heraus.
Oje, da bin ich schon sicherlich näher dran.
Wobei sie natürlich schon erlebt hat, ja, wie das ist, wenn man Grand Slam gewinnt.
Ja, also Kvitova.
Also Kvitova nicht, und bei den Herren, naja, was soll ich sagen? Das kommt dann doch auf die Auslosung an. Wer ist auf 2? Jetzt bin ich völlig
daneben. Medvedev ist auf 2.
Ah ja, nein, der kann es nicht sein. Medvedev scheidet für mich aus. Rafa glaube ich nicht. Ich sage halt Alcaraz auf die Gefahr hin, dass der auf der anderen Seite ist.
Oh, den habe ich jetzt ganz vergessen. Na gut, pass auf. Also das Frauenfinale wird Iga Świątek gegen Maria Sakkari gewinnen.
Mhm, okay.
Und das Männerfinale wird Novak Djokovic gegen Alexander Zverev gewinnen.
Okay, gut.
Ja, also ihr müsst eigentlich gar nicht mehr mitspielen da draußen. Das sind die Ergebnisse. Geht's lieber ins Wettbüro und setzt's drauf. Ohne Gewehr natürlich. Alle Angaben ohne Gewehr hier. Aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.